Guten Tag, willkommen im Sprachlabor Mikros Dynamis. Mein Name ist Anita Eisner. So, was haben wir heute im Programm? Die Sendung beginnt mit zwei völlig entgegengesetzten Themen. Und zwar mit Prophetie auf der einen und Erinnerungskultur auf der anderen Seite. Bei Prophetie haben wir einige markante Bibelstellen für Sie ausgesucht. Diese werden auch kurz kommentiert. Beim Thema Erinnerungskultur machen wir eine Rückschau. Wir gehen zurück ins Jahr 1941 und besuchen die Stadt Vilnius. Die Stadt wurde auch das Jerusalem Litauens genannt. Und last but not least, ein weiterer Abschnitt des Interviews mit Gerlinde Fuchs, der Japan-Missionarin. So, bevor wir euch nun länger auf die Folter spannen, starten wir mit einem Blick in das Buch der Offenbarung.
Und ich sah einen Thron, einen weißen, großen, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen, und eine Stätte für sie wurde nicht gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, die standen vor Gott, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.
Die Offenbarung Jesu Christi ist ein Abschnitt der Bibel, genauer gesagt des Neuen Testaments. Dieser Abschnitt beschäftigt sich unter anderem mit zukünftigen Ereignissen.
Und siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist bei mir, um jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte. Selige sind die, die seine Gebote tun, damit ihr Anrecht sein wird an dem Baum des Lebens, und sie eingehen durch die Toreingänge in die Stadt. Aber draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der Lüge lieb hat und übt. Ich, Jesus, schickte meinen himmlischen Boten, euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens kostenlos.
Die Voraussage zukünftiger Ereignisse hat ja in der Bibel Tradition und wird Prophetie genannt. Jesaja ist ein bekannter Prophet. Er lebte vor 2750 Jahren. Jesaja sprach die Worte aus, die Gott sagen wollte. Vom messianischen Heil etwa handeln die folgenden Aussagen Jesajas.
In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein und die Frucht der Erde herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Israel. Und wer der wird übrig sein zu Zion und übrig bleiben zu Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeglicher, der geschrieben ist unter die Lebendigen zu Jerusalem.
Der biblische Prophet Jesaja schreibt zu Themen wie messianisches Heil, Trost und Ehre Gottes, aber auch weniger attraktive, ungemütliche und mitunter bedrohlich wirkende Botschaften werden mitgeteilt. Israels Abfall und Strafe, Belagerung Jerusalems, Gottes Gericht über die Erde. Jemand hat sich einmal die Mühe gemacht und die Sätze in der Bibel gezählt, die prophetische Angaben enthalten. Das Ergebnis: über 6400 Verse enthalten Aussagen über zukünftige Ereignisse. Und, ob Sie es glauben oder nicht, von den 6400 Bibelversen haben sich bereits 50% erfüllt. Die restlichen 50%, also 3200 Verse, betreffen unsere Zukunft. Wir halten fest, die Bibel enthält viele Angaben, die die Zukunft betreffen. Erfüllte Prophetie ist ein Indiz dafür, dass die Botschaften der Bibel durch den allmächtigen Schöpfergott inspiriert wurden. Dem Blick in die Zukunft kann aber auch eine retrospektive Komponente gegenübergestellt werden. Sie findet sich in der schriftgemäßen Erinnerungspraxis wieder, insbesondere im Auferstehungs- oder Osterfest der Christen. Die christliche Freude über den auferstandenen Herrn ist immer auch verknüpft mit der Trauer und Erinnerung an das Leiden und Sterben von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Doch vor Golgatha wollte der Herr Jesus noch so gerne das Passa mit seinen 12 Aposteln essen. Gedenket an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus dem Diensthause gegangen seid, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von hinnen herausgeführt hat, darum sollst du nicht Sauerteig essen. So steht es im Gesetz Moses. Das Pesachfest ist ein Befreiungsfest. Aus der Sklaverei in die Freiheit. Dazwischen wurde ein Lamm geschlachtet, dessen Blut sichtbar im Gebäude an der Tür war und die Kinder Israel vor der tödlichen Plage bewahrte. Im 2. Buch Mose Kapitel 1 heißt es, die Ägypter zwangen die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Das Pesachfest soll jüdischen Menschen zum Gedenken sein. Sie sollen es feiern als ein Fest des Herrn bei ihren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollen sie es feiern. Und sie tun es. Vor dem Pesachfest wird das Haus und insbesondere die Küche geputzt und gereinigt. In manchen jüdischen Häusern wird spezielles Geschirr bereitgehalten. An dem 8-tägigen Pesachfest wird nur ungesäuertes Brot gegessen. In dieser Zeit sollte man sich auch ein wenig so fühlen, als ob man vor den Ägyptern fliehen muss. Zumindest soll man sich daran erinnern. Der Apostel Paulus knüpfte an diese nicht unbekannte Tradition an und schrieb an eine christliche Versammlung in Südgriechenland: Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Für dieses Audioprojekt haben wir eine klangästhetische Variante der Erinnerungskultur für Sie vorbereitet. Sie hören im Folgenden eine wenig bewegte, gesangliche Melodie, die orientalisch-hebräisches Tonmaterial verwendet. Das Stück »Fern von Jerusalem« ist Esther Bijarano und Esther Mensing gewidmet. Die litauische Oboistin Juste lebt in Vilnius. Sie hat diese Melodie einfühlsam interpretiert. Vor genau 75 Jahren, im Juni 1941, erreichten die deutschen Wehrmachtstruppen Litauen. Menschen wurden verschleppt, vertrieben, Ghettos entstanden, die jüdische Bevölkerung wurde fast vollständig ausgelöscht. Vilnius, früher das Jerusalem des Ostens genannt, wurde zum Ort des Terrors und der Gewalt. Auch die sowjetische Besatzungsmacht und litauische Bürger trugen dazu bei. Doch hören Sie jetzt die Melodie Fern von Jerusalem mit der litauischen Oboistin Juste. Thank you.
Zeitgeschichte.
Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den Griff bekommen. Golo Mann, deutscher Historiker. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die litauische Stadt Vilna eine reiche jüdische Kultur. Als im Sommer 1941 die Deutschen die Sowjetunion überfallen, Litauen ist annektiertes Gebiet der Sowjets, werden in der Stadt mehrere Ghettos gegründet und die jüdischen Menschen dort zusammengepfercht, buchstäblich. Unfassbares Leid prägt den Alltag der Menschen im Ghetto und fast täglich werden Hunderte von Menschen nach Pona getrieben. Pona ist ein Waldgebiet 8 Kilometer südlich von Vilna gelegen. Litauische Helfer werden eingesetzt, um die Menschen nach Pona zu bringen. Von dort kehrt allerdings niemand zurück.
Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank abführen. Jüdische Jugendliche, glaubt nicht denen, die euch zu betrügen versuchen. Von ehemals über 80.000 Juden in Litauen leben nur noch 12.000. Vor euren Augen werden eure Eltern, eure Brüder und Schwestern abgeholt. Wo sind sie? Die Hunderte von Männern, die zur Zwangsarbeit nach Litauen gebracht wurden. Wo sind die nackten Frauen und Kinder, die in jener Schreckensnacht entführt worden sind? Wo sind unsere Brüder von den anderen Ghettos? Jene, die einmal durch das Ghettotor abgeführt worden sind, kommen nie wieder. Alle Straßen der Gestapo führen nach Pona und Pona bedeutet Tod. Ihr, das Volk, das ihr verzweifelt, lasst euch nicht länger täuschen. Eure Kinder, eure Ehemänner und Frauen gibt es nicht mehr. Pona ist kein Arbeitslager, dort wird jeder erschossen. Hitler hat vor, alle Juden in Europa umzubringen. Es war das Schicksal der Litauer Juden, zu den Ersten zu gehören. Lasst nicht zu, dass wir wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden. Es stimmt, wir sind schwach und hilflos, aber die einzige Antwort gegenüber Mördern ist Selbstverteidigung. Brüder, es ist besser, als freie Kämpfer zu sterben, als auf die Gnade von Mördern zu hoffen. Seid beschützt.
Dieses Dokument stammt aus einer Zeugenaussage vor dem Jerusalemer Gerichtshof im Mai 1961, während des Eichmann-Prozesses. In den Ghettos in Vilnius gab es jedoch auch weiterhin kulturelles Leben, welches von der übrig gebliebenen jüdischen Gemeinde organisiert wurde. Vor allem Kinder sollten gefördert werden. Es gab mehrere Schulen, ein Archiv, ein Museum, eine Bibliothek wurde gegründet. Daneben gab es in den Ghetto Vilna eine Musikschule, einen Ghetto-Chor, ein Ghetto-Theater. Für die Ghetto-Bewohner boten die kulturellen Angebote eine Möglichkeit, die Demütigungen, die Versklavung, die Traumata des Massenmords durch Deutsche und Litauer wenigstens für einige Augenblicke auszublenden. Die sogenannte Vereinigte Partisanenorganisation leistete indessen entschiedenen Widerstand gegen die deutschen Truppen. Einige Partisanen waren Schriftsteller und Dichter. Ihre Texte und Lieder sollten die Kämpfer stärken, das jüdische Volk trösten, die Niederlage des Feinds beschwören. Der junge Partisan und Dichter Hirsch Glick schrieb das Lied »Zognit kein Moll«, »Sage niemals«.
Sage niemals, dass du gehst den letzten Weg, wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt. Kommen wird noch unsere träumte Stunde, dröhnen wird unser Schritt, wir sind da. Von dem grünen Palmenland bis zum fernen Land des Schnees kommen wir mit unserer Pein, mit unserem Weh. Und wo ein Tropfen von unserem Blut geflossen ist, wird unser Heldentum sprießen, unser Mut. Es wird die Morgensonne uns das Heute vergolden und das Gestern wird verschwinden mit dem Feind. Und wenn die Sonne und das Frührot ihre Pflicht versäumen, soll das Lied die Parole sein von Geschlecht zu Geschlecht. Das Lied ist geschrieben mit Blut und nicht mit Blei. Es ist kein Lied eines Volkes in der Freiheit. Es hat ein Volk zwischen einstürzenden Wänden dieses Lied gesungen mit Pistolen in den Händen. Sage niemals, dass du gehst den letzten Weg, wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt. Kommen wird noch unsere erträumte Stunde, dröhnen wird unser Schritt, wir sind da.
Diese Hymne der jüdischen Revolte, der Rebellion, sangen die Menschen im Ghetto, in den Arbeits- und Konzentrationslagern. Nur wenige Menschen standen damals offen dem Naziregime entgegen. Viele haben geschwiegen, weggeschaut. Nicht wenige haben dazu beigetragen, dass Juden und weitere Menschengruppen ausgegrenzt, gedemütigt, beraubt und verraten wurden. Gegner des Naziregimes wurden häufig auch Opfer dieser Gewaltherrschaft, wie beispielsweise Anton Schmidt. Anton Schmidt wurde in Wien geboren und war Soldat bei der deutschen Wehrmacht. Er half Juden aus dem Ghetto zu entkommen, weil er es als eine christliche Pflicht angesehen hat. Anton Schmidt war überzeugt, dass man etwas gegen die mörderischen, grausamen Pläne der Nationalsozialisten tun kann, wenn alle anständigen Christen auch nur einen einzigen Juden zu retten versuchten. Bei einer seiner Judenrettungsaktionen wird Anton Schmidt 1942 festgenommen und wenig später in Wilna hingerichtet. Anton Schmidt fordert mich heraus. Ich denke nach, frage mich unweigerlich, wie würde ich an seiner Stelle handeln? In die Gegenwart übertragen heißt es doch auch, was ist heute zu tun? Wo herrscht Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit? Welche Entscheidungen trifft die Regierung in Deutschland und welchen Einfluss hat das auf unsere Zukunft? Dieses Audio-Feature soll erinnern, liebe Hörer. Vieles wurde verdrängt, vergessen. 75 Jahre sind vergangen, seit deutsche Truppen in Wilna einmarschiert sind mit einem mörderischen Plan. Wilna hatte 1941 200.000 Einwohner. 60.000 davon waren Juden. Viele von ihnen wurden im nahegelegenen Pona ermordet, auch Polen und Russen. 100.000 Menschen bis zum Kriegsende.
Und der Herr sagte zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Genesis Kapitel 12.
Fachleute sind sich längst einig. Menschen, die das Naziregime und andere Gewaltherrschaften erlebten und überlebten, spüren sehr oft seelische Nachwirkungen. Auch ihre Kinder und Enkelkinder. Deutsche, Sudetendeutsche, Deutsche aus Ostpreußen, Rumänien, Österreicher, Russlanddeutsche und einige mehr. Verfolger und Verfolgte. Aktive Täter und Mitläufer, alle können betroffen sein. Anton Schmidt handelte mutig und unerschrocken. Er hat bewiesen, dass man tatsächlich etwas machen konnte und gar nicht wenig. Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, deutscher evangelischer Theologe. Zivilcourage aber kann nur aus der freien Verantwortlichkeit des freien Mannes erwachsen. Die Deutschen fangen erst jetzt an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.
Jetzt die Melodie von Hirschglicks, Sag nicht kein Mal, sage niemals, gespielt auf einem etwas verstimmten Klavier. Jetzt erzählt Gerlinde Fuchs euch in ihrem Interview von den Anfängen ihrer Arbeit als Missionarin in Japan. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass diese Arbeit viele Herausforderungen mit sich bringt, zum Beispiel die unbekannte Sprache und die fremde Kultur. Doch Gerlinde Fuchs stellt sich diesen Herausforderungen. Sie entwickelt eine kreative Idee, um mit den Japanern in Kontakt zu treten. Hören wir nun das Interview von Gerlinde Fuchs.
weitere Vorbereitung für Japan lief dann so, dass ich noch eine Ausbildung bekommen habe. Erstens mal im Bibelseminar in Marburg an der Lahn und dann an der Freien Hochschule für Mission Kwantal und hatte auch einen Kurs an der William Carey Universität in Los Angeles. Und bin dann ausgesandt worden von der Marburger Mission und von der Liberty Corner Mission. Das ist auch eine besondere Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges konnte die Marburger Mission ihre Missionare nicht mehr finanzieren. Und dann hat das Mutterhaus in Liberty Corner übernommen. Das ist etwa eine Autostunde von New York entfernt, dieses Mutterhaus. Und das wurde auch vom Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband gegründet. Und die dortigen Gemeinden haben also dann die Finanzierung der Missionare übernommen. Und nach dem Krieg, als sich Deutschland wieder erholt hatte, hat die Liberty Corner Mission und die Marburger Mission jeweils zur Hälfte japanische Missionare, die in Japan gearbeitet haben, unterstützt. Deshalb habe ich alle 5 Jahre Reisedienst getan, sowohl in USA, Kanada und auch in Deutschland, um von meiner Arbeit in Japan zu erzählen.
Wie war das damals, dort in Japan anzukommen? Man hat die Landessprache nicht gesprochen, denke ich mal, oder
Nein.
Konnten Sie da schon etwas Japanisch?
Ich konnte gar kein Japanisch. Wir sind mit der Lufthansa, Schwester Gisela Paluch und ich, wir beide wurden ausgesandt zusammen und wir sind von Frankfurt über Alaska geflogen, weil man über Russland und China nicht fliegen durfte und kamen dann in Osaka in Japan an und dann hatten wir erst einmal 2 Jahre Sprachschule in Kobe und haben da gründlich Japanisch gelernt. Und nach 2 Jahren kamen wir auf unsere erste Station. Und meine erste Station war auf der Insel Shikoku, ganz im hintersten Winkel sozusagen, auf einer Insel, die gar nicht zum Festland verbunden war und habe dann praktisch Japan pur erlebt. Viele Bauern waren dort und diese Station ist entstanden durch eine Ärztin, die gläubig war und die dann dorthin gezogen ist und gemerkt hat, dass da keine Gemeinde war. Und dann hat sie eine Diakonisse, eine Missionarin eingeladen, doch dort eine Gemeinde zu beginnen. Und ihre Patienten hat sie dann alle in diese Kirche geschickt und hat gesagt, geh doch dahin, du brauchst nicht nur für deinen Körper Hilfe, sondern auch für deine Seele. Und die Leute, ihre Patienten haben ihr sehr vertraut und sind dann dort in die Gemeinde gegangen. So ist diese Gemeinde da entstanden. Und ich habe dann 2 Jahre dort gearbeitet, also 2 Jahre Sprachschule, 2 Jahre auf der Insel Shikoku gearbeitet. Und da war es sehr, sehr schön, aber es war für mich noch schwierig, weil Japanisch ist ja eine schwere Sprache und dort hat man noch einen besonderen Dialekt gesprochen. Und da hatte ich manchmal ganz lustige Erlebnisse. Ich wollte sagen, der Bauer sowieso, der arbeitet auf dem Feld und ist nicht zu Hause. Und dann habe ich der Pastorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, gesagt, der Bauer, der arbeitet nackig auf seinem Feld. Und Hataka heißt nackt und Hatake heißt Feld. Und das war natürlich schon sehr verwirrend manchmal für meine Umgebung. Dann war ich zum ersten Mal zum Reisedienst zu Hause und danach wurde ich versetzt in die Gemeinde in Tokio, in eine Kirche, die schon etwas größer war und von einer japanischen Pastorin geleitet wurde und dann in Nishinomiya. Dann in einer Gemeinde in Tokiwadai und zuletzt 20 Jahre in Kibogaoka. Und diese Gemeinde, die habe ich dann von Null aufgebaut. Schwester Frieda Ebinger und ich, wir haben in Kibogaoka in einem neu entstehenden Wohngebiet Traktate verteilt, aber wir konnten die Leute nicht zu uns einladen, weil es da keine Bahnverbindung und keine Busverbindung gab und da war ein sehr, sehr hoher Berg zwischen diesen beiden Orten. Und dann haben wir gebetet, was wir machen sollen und haben also uns von Gott so geführt gesehen, dass wir dort eine neue Missionsstation beginnen, nachdem die Gemeinde Tokiwadai an einen japanischen Pastor abgegeben wurde. Übrigens haben wir in Japan evangelisch-lutherische Kirchengemeinden gegründet und die dann an einen japanischen Pastor, der seine Ausbildung im lutherischen Seminar hatte, abgegeben. Und wir haben also dann in Kibogaoka neu angefangen bei Null. Und das Interessante war, als ich dort nach einem Haus gesucht habe, dass wir für unsere Zwecke mieten konnten, stieg eine Frau von ihrem Fahrrad ab und hat gesagt, fängst du hier eine Kirche an? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat sie gesagt, du, weißt du was, meine Geschwister, die sind alle Christen und ich noch nicht. Und hier in Kibogaoka gibt es keine Kirche. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sorg dafür, dass in Kibogaoka eine Kirche begonnen wird. Und dann gehe ich auch dahin und dann weiß ich, dass es dich gibt. Und das ist ja großartig. Also ich bin die Erste, die zu euch kommt. Und dann haben wir ein Haus gemietet und das wurde dann für unsere Zwecke umgebaut von dem Besitzer. Und wir haben dort mit Veranstaltungen begonnen und ich habe gebetet, Herr, wie kann ich da missionieren? Wenn ich die Leute einlade zur Kirche, da kommt niemand, so wenig wie in Deutschland jemand in eine Moschee gehen würde, um Mohammedaner zu werden aus freien Stücken. Und dann hat mir Gott die Idee gegeben, in diesem Wohngebiet gab es nur drei Geschäfte und die Frauen, die wussten nicht, was sie den ganzen Tag tun sollten, weil nämlich dort sehr reiche Leute wohnen, Ärzte und Professoren, die an der Universität in Osaka unterrichten und das war so eine halbe Stunde vom Stadtrand von der Uni entfernt. Und dann habe ich eine Art Volkshochschule begonnen. Die Leute aus der Gemeinde in Tokiwadai, die haben mir dabei geholfen. Eine Frau, die hat Patchwork unterrichtet. Eine Frau, die war Bäckermeisterin, die hat deutsche Kuchenbacken unterrichtet. Eine Frau, die war an der Volkshochschule in Tokiwadai als Köchin beschäftigt. Die hat dann Kochunterricht gegeben. Und ich habe Deutschunterricht gegeben und Englischunterricht. Und eine Frau, die hat mit Chorarbeit begonnen. Einen Mama-Chor haben wir gegründet. Und zwar junge Mütter, die ihre Kinder mitbringen konnten. Und die haben dann nebenbei gespielt. Und die jungen Mütter, die haben da die Chorlieder geübt. Und manchmal waren die Kinder lauter, manchmal waren die Mütter lauter. Und dann hatten wir auch einen Handglockenchor gegründet, 12 Frauen, jeder hat 2 Töne mit den Handglocken und so weiter. An der Musikuniversität in Osaka habe ich Deutschunterricht gegeben und ein Professor hat sich bekehrt, der kam zum Glauben an Jesus und hat gesagt, ich helfe dir beim Missionieren. Und dann hat er in unserer Kirche ein Orchester gegründet. Herr Professor Yoneyama hat alle Stücke umkomponiert. Und wir hatten 4 Personen in unserem Orchester, die Musik studiert hatten. Dann hatten wir auch Leute drin, die nicht so gut zu Fuß waren mit ihrem Instrument, wie zum Beispiel ich auf meiner Geige. Und so hat er für die, die sehr gut waren, ihren Part ganz schwierig und meinen Teil ganz leicht komponiert. So hatten wir von vornherein 50 Personen in unserem Haus, die sich für diese verschiedenen Veranstaltungen angemeldet hatten.
Und ja. Das haben Sie dann alles organisiert und die Kurse auch festgelegt oder die Personen dazugewiesen? Was haben Sie da konkret gemacht in dieser Zeit?
Ja, wir haben also Einladungen entworfen und sind von Haus zu Haus gegangen, haben geläutet, haben uns vorgestellt und haben gesagt, dass wir diese Kurse anbieten. Und ich selber habe nach jedem Kurs eine evangelistische Andacht gehalten und das wussten die Leute, die sich angemeldet haben. Und so haben die Leute ganz regelmäßig jede Woche eine evangelistische Andacht gehört. Nach einem Jahr haben wir den ersten Gottesdienst veranstaltet und da haben sich immerhin 6 Personen dazu einladen lassen und der Gottesdienstbesuch ist dann gewachsen. Ich habe auch Leute, die Interesse dran hatten, privat noch zu mir gebeten und habe mit denen dann einen privaten Bibelkurs gemacht. Und da sind dann auch Leute zum Glauben gekommen. Man sagt, im Schnitt braucht ein Japaner 7 Jahre, bis er zum Glauben kommt. Weil sie ja denken, alles sind Götter. Steine, Bäume, die Sonne, alles, dass es ganz viele Götter gibt. Bis sie aus diesem Denken herausfinden und das Vertrauen dazu bekommen, dass es nur einen Gott gibt. Das ist schon ein langer Weg, aber in Kibogaoka hatten wir im Durchschnitt jedes Jahr eine Taufe. Also kam ein Mensch zum Glauben. Das waren ältere Leute, jüngere Leute.
Damit wären wir heute wieder am Ende unserer Sendung. Wir von Mikros Dynamis verabschieden uns und wünschen euch, unseren aufmerksamen Hörern und Hörerinnen, alles Gute. Wie sagt man eigentlich Tschüss auf Japanisch? Es wird zwar keiner verstehen, aber ist doch lustig.
Sayonara.
Sayonara. Das Vidania, au revoir, ma assalama, auf Wiederhören.